manche Banken bieten es an, es gibt so Staffelraten auch bei manchen Banken. Das heißt, man beginnt sehr wenig und es wird dann zum Beispiel alle 3 Jahre zum Beispiel mehr, so Staffelraten. Es gibt aber auch diese Split-Varianten, wo man sagt, okay, ein Teil fix, ein Teil variabel.
Wenn der jetzt abruft und er zahlt über knappes Jahr von den 200.000 die Zinsen, ist es halt sehr kontraproduktiv, auch für die Doppelbelastung vom Kunden. Weil wenn der sagt, er möchte nur einen langfristigen Fixzinssatz für das haben, sind natürlich andere Banken kommen zur Auswahl, als wie wenn er sagt, er möchte jetzt vielleicht nur 5 oder 10 Jahre in dem Fall. Also es macht schon einen Unterschied. Und dann noch natürlich mit dem Passus penalfrei.
Willkommen bei unserem Finanzierungspodcast. Verständlich, ehrlich und mit echtem Mehrwert für deine Entscheidungen.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Credit Talk. Mein Name ist Emanuel.
Ja, freut mich auch heute, dass Sie wieder einschaltet zu unserer neuen Folge. Mein Name ist Stefan Falkner.
Ja, um was geht es heute? Beziehungsweise wir schauen uns einige Praxisbeispiele an. Bevor wir aber starten, ein Reminder an euch. Am 1.6.2026 im schönen Max Brown Hotel im 5. Bezirk haben wir eine Live-Veranstaltung. Das heißt, wenn ihr den Stefan und mich live sehen wollt, dann schaut's vorbei. Wir machen einen Live-Podcast zu einem sehr spannenden Thema über Vorsorgewohnungen. Da seid ihr auch im Publikum gefragt mit Fragen. Da seht ihr mal hinter die Kulissen, wie sowas entsteht. Dann haben wir eine Bank, die einen Vortrag über die aktuelle Marktsituation machen wird. Und zum Schluss haben wir noch einen Hauptredner, sehr, sehr cooler Speaker über den Bereich Immobilien. Wenn ihr Interesse habt, dann schreibt es uns, dann geben wir euch gratis auf die Teilnehmerliste. Gut, und jetzt starten wir schon los, das heißt mit den Praxisbeispielen. Heute mehr vom Stefan. Ich gebe ein bisschen meinen Senf dazu.
Perfekt.
Und let's go, Stefan.
Genau, also ich erzähle euch heute über ein Praxisbeispiel. Da hat der Kunde so Ende Jänner, Anfang Februar bei mir angefragt. Und da ist es um den Kauf eines Reihenhauses gegangen, das natürlich jetzt erst über den Bauträger errichtet wird. Und die Kunden haben das so quasi vom Plan weg gekauft. Ich kann einmal ein paar Hardfacts nennen, wie wir das gestaltet haben. Also sie haben für ihr Reihenhaus im Speckgürtel von Wien 679.000 Euro bezahlt, haben etwas erhöhte Eigenmittel in der Höhe so von 520.000 Euro eingebracht, damit sie langfristig halt nur mehr 200.000 finanzieren. Und da war aber der Clou, über den Bauzeitraum wollten halt die Kunden nicht eine Doppelbelastung von ihrer aktuellen Miete haben, bis halt zur Baufertigstellung. Und nach dem Erstgespräch von der Finanzierung haben wir dann beschlossen, dass wir das so machen zum Beispiel, dass wir den Kreditbetrag so quasi als Garantiebetrag hinterlegen, also den Auszahlungsbetrag, der wollte genau 200.000 haben und haben das über den Bauzeitraum gemacht. Über die Eigenmittel, die er halt eingebracht hat, hat er natürlich zahlt er die Kaufnebenkosten, aber auch die ersten 2 Teiltranchen. Hat für den Kunden natürlich hier den Vorteil gebracht, dass er für die ersten 2 Tranchen keine Zinsen zahlt. Im Hintergrund haben wir die Garantie gemacht, das heißt, die Bank hat sich auch noch einmal abgesichert und steht halt im Wort, dass sie das Bauprojekt, also dass der Kunde halt finanziert, auch fertigstellt. Vorteil bei solchen Sachen ist, wenn eine Garantie im Spiel ist, dass es erstens einmal sehr kostengünstig ist für den Kunden. Nämlich nur eine einmalige Gebühr von 450 Euro haben wir da gehabt für die Garantie. Und wenn der Bauträger erst den 3. und 4. Ratenplan braucht von der Garantie, dass erst dann die Kunden Zinszahlungen haben. Mhm. Und da war halt wirklich der Vorteil, dass sie die extreme Doppelbelastung sich jetzt erspart haben, weil die Baufertigstellung ist erst mit Ende diesen Jahres angedacht von dem Bauprojekt.
Mhm. Wichtig ist das zu sagen, also mein Senf, den ich dazu gebe, alles super, ist das vorher zu sagen. Das heißt, dass man sagt zum Beispiel, dass man eine Garantie haben will, weil ich hatte den Fall schon 1-2 Mal, wo die Kunden eigentlich, wo wir die Zusage schon hatten, gesagt haben, na, jetzt hätte ich gerne eine, wo die Bank gesagt hat, früh kommt dann drauf der Kunde. Das heißt, zu Beginn sagen, das ist wichtig.
Stimme ich dir voll und ganz zu, und dahingehend habe ich auch natürlich das Erstgespräch so aufgesetzt, weil ich genau diese wichtigen Parameter bereits mit dem Kunden besprochen habe. Was möchte der Bauträger? Wie ist der Plan von den Kunden? Was stellen Sie sich vor? Zum Beispiel, und dahingehend haben wir halt das ganze Finanzierungskonzept entwickelt und haben halt auch die Garantie berücksichtigt. Dass das jetzt nicht bei jedem Bauträger gleich ist, wenn man sich ein Reihenhaus kauft oder Fertigteilheisel oder eine Eigentumswohnung, die jetzt über den Bauträger erst errichtet wird, sprich man kauft vom Plan weg, muss man immer individuell abstimmen, weil auch Bauträger haben unterschiedliche Anforderungen zu dem Thema.
Genau. Das, was wir auch hatten in der Vergangenheit, war, dass zum Beispiel der Betrag nicht abgerufen worden ist. Das heißt, dass er die Eigenmittel logischerweise in den ersten ein, zwei Tranchen verwendet hat und der Kredit sozusagen aktiviert worden ist, erst in der dritten Tranche, was sich natürlich auch Zinsen erspart und was für ihn sinnvoll ist, logischerweise. Das, was sehr selten, aber es gibt auch Banken, die das machen, ist, man will das finanzieren und auf einmal den kompletten Betrag ab Tag 1 ausschüttet, was für den Kunden natürlich ein bisschen blöd ist. In dem Fall ist, weil man ab Tag 1 die vollen Zinsen zahlt, logischerweise. Das heißt, da muss man aufpassen. Das ist wirklich von Bank zu Bank leicht unterschiedlich.
Sehr,
diese Lösung, die ihr
sehr
gemacht habt,
unterschiedlich von Bank zu Bank. Und da würde ich auch immer aufpassen, weil nicht, dass dann jetzt, ich meine, der hat jetzt keine große Kreditsumme gehabt, 200.000. Aber trotzdem soll, wenn der jetzt abruft und er zahlt über knappes Jahr von den 200.000 die Zinsen, ist es halt sehr kontraproduktiv, auch für die Doppelbelastung vom Kunden. Eingehen ist schon so ein Konzept mit Garantie im Hintergrund sehr empfehlenswert für solche Projekte, die natürlich kundenseitig erworben werden.
Genau, natürlich, wenn man jetzt mehr finanziert haben möchte, ich sage jetzt nur als Beispiel 600.000, 700.000 kann keine Seltenheit sein bei Neubauprojekten im Speckgürtel Wien. Und du zahlst auf einmal die vollen 600.000 Zinsen und das über ein Jahr ist natürlich vorher abklären.
Ja.
Wichtig ist, du hast das eigentlich schön gesagt, deshalb ich pick mir da nur diese wichtigen Sachen raus für die Zuhörer und Zuseher, ist vorher mit eurem Finanzierungsberater oder Bank besprechen, was wollt ihr, was braucht ihr, was will der Bauträger, was für Anforderungen, weil dann kann man wirklich sagen, okay, diese Bank oder das können wir machen oder die Hausbank weiß auch, okay, das ist gefordert und kann dahingehend ein wirklich gutes Angebot.
Ja.
Das heißt, wichtig, alles sagen, alles schicken, alles weitergeben, weil es hilft nichts, wenn ihr der Bank oder dem Finanzierungsvermittler ein Exposé schickt und das war's, sondern da gibt es Baubeschreibungen und Co. und den Vertrag vom Bauträger und da sieht man dann alles, was ist überhaupt gefordert. In der Regel, ein guter Finanzierungsberater fragt nach, zum Beispiel so wie beim Stefan, oder die Bank, wenn sie wirklich Interesse hat, fragt nach, in der Regel.
Gut, let's go. Muss man sich immer individuell anschauen und abstimmen, weil nicht jede Bank hat solche Möglichkeiten, das zu machen, beziehungsweise wenn man als Kunde sowas erwirbt und ein direktes Gespräch mit der Bank führt, sollte man natürlich auch diese Sachen aktiv ansprechen, weil nicht das dann, wie du vorhin schön erwähnt hast, dass es im Nachgang dazu zu Problemen führt und das ganze Konzept wieder über den Haufen geworfen wird und man so quasi von null eigentlich wieder beginnt.
Von null beginnen, so ist es. Wenn die Zinsen gerade runtergehen, ist jetzt das einzige Schaden, unter Anführungszeichen, ist einfach, dass man es noch einmal einreichen muss, weil es leicht geändert ist und dass es einfach von der Zeit her dann wieder ein, zwei Wochen dauert. Blöd ist aber umgekehrt, du hast die Zusage, es passt alles und die Zinsen gehen rauf. Und auf einmal muss am Antrag was geändert werden oder was verändert werden. Und die Bank sagt, ja, ist kein Problem, machen wir, aber der neue Zinssatz ist der und der. Dann tut es halt weh.
Kann durchaus in der Praxis vorkommen, dahingehend muss man, egal mit, ob man mit dem Finanzierungsberater oder mit der Bank spricht, alle Sachen im Vorfeld klären und auch wirklich mit dem Bauträger, wenn man ein Bauträgerobjekt erwirbt, auch ansprechen oder hinterfragen, weil es wichtige Bestandteile in der Finanzierung sind, damit dann alles klar ist und man zu keinen unverhofften Überraschungen kommt.
Jo. Das war das Beispiel?
Das war jetzt mein Beispiel.
Achso, das war das Beispiel. Manuel. Ich dachte, das kommt noch was.
Nein, ich habe noch ein zweites dabei.
Okay.
Ja, das aber heißt, das kommt danach gelagert.
Perfekt. Das heißt, das war das erste Beispiel. Mhm. Entschuldige, ich habe dich so angeschaut.
Kein Problem.
Du wolltest da noch was sagen. Passt. Das war das erste Beispiel, was der Stefan uns näher bringen wollte. Das zweite Beispiel hast du schon vorbereitet, Zahlen, Daten, Fakten. Oder möchtest du vom ersten Beispiel noch sagen, Zinssatz oder so ein paar Sachen?
Zinssatz haben wir haben da eine Splittungsvariante gemacht bei dem Kunden, weil die beabsichtigen, jetzt noch mehr Sondertilgungen einzubringen. Also wir haben langfristig haben wir von den 200.000 100.000 mit fixer 25 Jahre zum Beispiel gemacht. Da war jetzt der Zinssatz bei 3,84%, das war jetzt Stand Februar 2026 und wir haben noch einen variablen Anteil gemacht, weil er hat jetzt zeitnah vor, wieder 100.000 Euro einzubringen, weil er familiär was geschenkt bekommt und da haben wir das einfach variabel gestaltet, dass er halt den Passus
mit der Penale.
Genau.
Genau. Auch ein cooler Punkt, kennen manche kennen es nicht, das heißt, manche Banken bieten es an, es gibt so Staffelraten auch bei manchen Banken, das heißt, man beginnt sehr wenig und es wird dann zum Beispiel alle 3 Jahre zum Beispiel mehr, so Staffelraten, es gibt aber auch diese Split-Varianten, wo man sagt, okay, ein Teil fix, ein Teil variabel, finde ich auch sehr cool, überhaupt wenn man weiß, okay, es wird vielleicht mehr geerbt oder es kommt etwas, dann finde ich sowas sehr, sehr cool. Es gibt auch Banken, da kann ich teilweise penalefrei komplett den ganzen Betrag zurückzahlen, gibt es auch. Nicht alle, das heißt in der Fixzinsphase ist es meistens mit einem Prozentsatz hinterlegt. Wenn ich das vorher weiß, da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, muss ich es vorher sagen. Das heißt, ich frage auch immer nach, wie lange Fixzins, werden Sie was erben, die nächsten Jahre haben Sie vor, was einzubringen, weil dann ist das ein wichtiger Punkt, den man vielleicht auch von der Fixzinsvariante oder vielleicht mit der Bank schon hinterlegen kann, dass man sagt, hey, statt 10.000, bitte gib uns 20.000 Penale frei, wenn man das vorher weiß, super cool, Kunde ist glücklich, wir sind glücklich. Und auch, da macht es Sinn, meiner Meinung nach, weil manchmal Leute sagen, ja, kannst du mir das verhandeln oder puh, nur 10.000 pro Jahr kann ich zurückzahlen. Dann fragt man ja, wie viel hast denn du vor, zurückzuzahlen pro Jahr? Und dann kommt die Antwort ja eigentlich eh nichts. Dann sage ich, ja, für was verhandeln wir jetzt mit der Bank, dass du 20.000 pro Jahr, wenn 10.000 bei dir eh voll ausreichen? Das heißt, man muss jetzt nicht die Bank nerven, klingt jetzt blöd, aber für etwas diskutieren oder verhandeln, was man eh nicht in Anspruch nimmt. Und wenn man diese 10.000 einmal in 5 Jahren ausnutzt, dann ist das super. Wenn ich schon weiß jetzt, dass ich, so wie bei deinem Kunden, wo was daherkommt, dann macht es Sinn, so welche Varianten anzusprechen, zu verhandeln, einzubauen. Aber das ist auch die Frage vorher, wie sinnvoll ist, etwas zu verhandeln mit der Bank, das nie zustande kommen wird wahrscheinlich.
Gebe ich da recht und das ist ja auch, wenn der Kunde jetzt an uns näher trittet, auch immer die Thematik, dass wir auch solche Sachen mit dem Kunden zum Beispiel besprechen, weil das auch in der Auswahl des Kreditinstitutes einen Unterschied macht. Weil wenn der sagt, er möchte nur einen langfristigen Fixzinssatz für das haben, sind natürlich andere Banken kommen zur Auswahl, als wie wenn er sagt, er möchte jetzt vielleicht nur 5 oder 10 Jahre in dem Fall. Also es macht schon einen Unterschied und dann noch natürlich mit dem Passus penalfrei gibt es natürlich am Markt, aber zum Beispiel war das für den Kunden jetzt nicht relevant, diese Bank, die diesen Passus anbietet, weil die einfach keinen langfristigen Fixzinssatz angeboten hat für das Ganze und auch nicht mit einer Garantie gearbeitet hat.
Fixzinssatz, spannend, da ist auch wichtig zu sagen, was will ich überhaupt? Will ich kurz, langfristig, die Frage ist immer wichtiger, weil da die Swap-Sätze bzw. der Unterschied von Bank zu Bank sehr auseinander geht. Also meiner Meinung nach haben sich viele Banken die letzten Jahre auf einen Zinssatz spezialisiert. Das heißt, es gibt manche, die bieten, kenne ich Banken, die bieten nur 5 Jahre an. Ich kenne manche, die bieten nur 10 Jahre an. Oder manche, die bieten nur 5 und 10 an. Es gibt manche, die sich auf einen 15-jährigen Fix fokussiert haben, wo sie stark sind. Und dann andere Banken, die auf 20, 25 Jahre oder 30 Jahre. Ich kenne eine Bank, die bietet nur 20 und 30 Jahre fix an.
Ja, das heißt, oder 35 in Ausnahmefällen gibt es auch.
Das heißt, da ist auch wichtig, vorher zu sagen, was gefällt mir mehr, kurz oder langfristig, weil bin ich bei der Bank überhaupt richtig? Weil es macht keinen Sinn, anzufragen auf 30 Jahre fix und ich weiß, diese eine Bank bietet nur 5 Jahre fix an, macht keinen Sinn. Gut, dann hätte ich gesagt, erstes Beispiel zu Ende.
Genau.
Schauen wir in das zweite Beispiel rein.
Zweites Beispiel, das war natürlich auch tricky etwas. Kunde fragt natürlich jetzt an und möchte zwei Eigentumswohnungen kaufen. Auf den ersten Blick eigentlich plausibel. Nur Hintergrund war der, die zu kaufenden Wohnungen hatten nur ein ideelles Miteigentumsanteil und das Haus war nicht tarifiziert. Sprich, es war jetzt kein Wohnungseigentum zugeordnet der jeweiligen Wohnung. Er hat beabsichtigt, die dann einfach auf kurzfristige Zeit zum Vermieten, hat es jetzt im ersten Blick nicht einfach gemacht, aber der Kunde hatte eine lastenfreie Eigentumswohnung in Wien.
Ja, kurze Zwischenfrage, war das ein Zinshaus, war das ein Einfamilien, also Mehrfamilienhaus?
Was er sich gekauft hat?
Ja, genau.
Nein, es waren zwei Wohnungen.
Zwei Wohnungen, wo?
Im, kann ich da gleich sagen, lass mich nur immer, im siebten Bezirk.
Siebter Bezirk, das heißt in einem Zinshaus, es war
genau.
Noch nicht barifiziert.
Genau,
okay.
Genau.
Jetzt bin ich voll bei dir, ja?
Okay. Genau. Und Gott sei Dank hatte er aber die lastenfreie Eigentumswohnung, die genug natürlich wert war, dass man sich dort besichern hat können, dass der Kunde auch die Finanzierung bekommen hat. Und da muss man auch immer aufpassen, also ein wichtiger Tipp von uns an euch, auch schauen, ob das Haus überhaupt barifiziert ist und welche und ob es ideelle Eigentumsanteile sind oder Wohnungseigentum, was im Nutzwertgutachten steht. Also unbedingt hinterfragen, weil es macht schon für manche Banken in der Bewertung einen sehr großen Unterschied, ob es der Finanzierung näher treten, ja oder nein.
Genau, also da ist natürlich schwieriger, weil logischerweise, wenn ich sowas finanziere, das nicht barifiziert ist und so weiter, dann gehört mir bei dem Haus so und so viele Anteile, aber die Frage ist, welche Anteile, ja?
Ja.
Das heißt theoretisch in der Theorie, ob es jetzt im Erdgeschoss, erster Stock oder fünfter Stock ist, das weiß man nicht und deshalb in der Regel eher schon bei 90%, würde ich jetzt sagen, bei den Großteils ist es barifiziert, dann gibt es ein Nutzwertgutachten und dann stehen beispielsweise der Kunde von dir im ersten Stock, diese Wohnung gehört ihm und dann kann sich die Bank genau auf diese Wohnung logischerweise eintragen im Grundbuch und das kann man auch finanzieren. Und so wie es beim Stefan war, war das nicht der Fall. Das heißt, erstens macht das einmal nicht jede Bank. Zweitens, natürlich geht es leichter, wenn man etwas Lastenfreies hast. Was heißt Lastenfreies? Du hast ein Objekt, eine Wohnung, ein Haus, wo kein Kredit, wo nichts offen ist. Das heißt, dort kann sich die Bank dann eintragen als Sicherheit und tut sich dann leichter, den anderen Betrag zu finanzieren.
Genau, aber damit sie auch Bescheid wisst, also der Kunde hat auch die Wohnungen relativ okay gekauft, nämlich um 190.000 Euro, hat dann noch 40.000 an Eigenmittel eingebracht. Mit den vollen Kaufnebenkosten hat er irgendwo bei 167.000 halt langfristig benötigt. Auf 25 Jahren, das war relativ attraktiv. Wir haben 2,8% fix damals bekommen. Das war jetzt auch Anfang Februar der Fall. Und somit zahlt der Kunde, lasst mich nur nachschauen in den Unterlagen.
2,8 auf
5 Jahre.
Auf 5 Jahre fix.
War für den damaligen Zeitpunkt ein wirklich sehr attraktives Angebot. Auch für weil er halt beabsichtigt, die Wohnung in weiterer die Wohnungen, weil er sich ja zwei kauft, zu vermieten nämlich. Jetzt lassen wir noch die Rate finden. Genau, er zahlt dann nur 786,24 Euro. Ist in Ordnung mit dem Zinssatz auf die ersten 5 Jahre, weil ich gehe mal stark davon aus, dass er durch die Mieteinnahmen wesentlich einen höheren Anteil im Monat reinbekommen würde, meines Erachtens nach, aber da kenne ich jetzt keine näheren Zahlen, Daten, Fakten, weil es eine Kurzzeitvermietung ist.
Cool. Das ist vielleicht auch so ein Thema, was man auch ansprechen sollte. Was hat man vor? Zum Beispiel Kurzzeitvermietung ist auch ein spannender Punkt. Nicht jede Bank macht Kurzzeitvermietung, nicht jede Bank will es, nicht jede Bank kennt es. Bringt natürlich mehr. Was ist eine Kurzzeitvermietung für Zuhörer, die das vielleicht zum ersten Mal hören? Das kann Airbnb-Booking sein, das kann sein, wenn jemand nur einen Monat in Wien ist, das heißt Arbeiterwohnungen, das heißt, wo man wirklich nur das einen Monat da, zieht aus, macht was anderes. Das sind Kurzzeitvermietungen, das heißt, da habe ich keinen Mietvertrag, der auf 5 Jahre oder länger ist, sondern wirklich nur, wie der Name schon sagt, Kurzzeitvermietung. Ist natürlich kein passives Einkommen. Auch Immobilien sind nie passiv, aber da muss man wirklich aktiv was machen, also wirklich Airbnb-Booking alle 3-4 Tage zieht wer ein aus, oder bei Arbeiterwohnungen jede Woche oder alle 2 Wochen zieht wer ein aus. Das heißt, da hat man schon ein bisschen mehr zu machen. Vorteil, es kann natürlich mehr reinkommen. Und das ist auch wichtig zu sagen, auch zu den Eigenmitteln, weil du das erwähnt hast, Stefan, ist, wie viel setze ich an? Das heißt, weil wenn ich zum Beispiel so welche Projekte mache, erziele ich mehr Miteinnahme. Wenn ich zum Beispiel das klassisch vermiete, viele Banken sagen, okay, ob du jetzt Airbnb Booking machst, ist mir egal. Mhm. Wenn du es klassisch vermieten solltest, dann muss es sich trotzdem rechnen. Ja, nicht jede Bank, aber es gibt Banken, die das sagen.
Wohl wahr.
Weil es kann ja sein in der Zukunft, dass gewisse Regeln kommen, wo das erschwert wird, kurze Vermietung, so wie wir es schon gehabt haben vor 1-2 Jahren. Und dann muss es sich trotzdem rechnen. Und dann muss man schauen, okay, diese Eigenmittel, die der Kunde einbringt, reichen die mit einer klassischen Vermietung aus oder nicht? Ja, und wenn es nicht ist, dann muss man natürlich auch schauen, also das geht jetzt schon sehr ins Detail, verdient der Kunde genug? Er unterschreibt so ein Sideletter, wo er danach mehr oder weniger, falls er sich nicht decken sollte, er das zuschießen muss. Wichtig, macht aber auch nicht jede Bank. Ja. Also sehr cooles Beispiel, beziehungsweise wie du das gelöst hast.
Ja, deswegen auf das Erstgespräch immer sehr wichtig bei uns, welche Vermögenswerte hat der Kunde, wie schaut das aus, weil dann können wir auch nach Lösungen suchen für solche speziellen Fälle zum Beispiel.
Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil manchmal hat man das selber nicht am Schirm, manchmal weiß man auch nicht, dass es geht, man kennt das vielleicht nicht. Und ein Kunde wollte weniger Eigenmittel einbringen und dann haben wir gesagt, was hast du am Sparbuch, Bausparer oder hast du eine Tante, Onkel, Bruder, Schwester, Mama, Papa, die ein lastenfreies Objekt haben, sprich ein Haus, eine Wohnung.
Muss ich kurz unterbrechen, es muss nicht in der Regel lastenfrei sein, Emanuel.
Nicht. Aber
es kann durchaus ein Kredit oben sein. Manche Banken haben kein Problem, sich im zweiten Geldlastenrang zu besichern. Es muss halt nur die Schätzung mit der Hypothek das Ganze hergeben. Also es muss nicht unbedingt lastenfrei sein.
Danke fürs Korrigieren. Stimmt, lastenfrei wäre natürlich schöner, weil nicht jede Bank geht in den zweiten Rang, aber sehr viele gehen in den zweiten Rang. Stimmt, es muss natürlich... Ich will nicht zu sehr ins Detail, es kommt ja auch darauf an, was die Höchstbetragshypothek ist und dann der Wert, das heißt nicht nur, was am Kredit offen ist, würde jetzt den Rahmen sprengen. Lange Rede, wichtig ist es einfach zu hinterfragen, auf das wollte ich hinaus, weil wenn es etwas gibt, zum Beispiel die Oma hat was und da kann ich mich eintragen als Bank, sagen wir so, da kann ich mich eintragen als Bank, dann kann es sein, dass ich zum Beispiel bei dem neuen Objekt, was ich mir kaufen will, dass die Bank mir 100% finanziert, vielleicht sogar 110% finanziert, also sprich mit wenig oder gar keinen Eigenmittel, was natürlich sinnvoll ist. Und das kann ich nur machen, wenn ich wirklich weiß, was ist an Vermögen da, was ist in der Familie vielleicht an Vermögenswerten. Natürlich gehört es abgeklärt. Das heißt, da muss ich die Omi fragen, ist das okay, will ich das, schlaft die Omi gut und so weiter oder eben nicht, ja, weil man kann es nicht machen, wenn die Omi da nicht zustimmt. Man braucht nämlich eine Unterschrift von der Omi. Ja,
ja, jetzt wo du sagst, es ist ein wichtiger Bestandteil, weil ich hatte erst gestern jetzt noch ein Kreditgespräch mit einem Kunden. Die hatten zwar ein Eigentumsobjekt, das natürlich besichert war von einer Bank, und habe gesagt, na, mit den Eigenmitteln wird es ein bisschen schwer, was einbringt. So kroch es an mehreren Ecken. Der Vater hat sich einfach per se geweigert, diese Immobilie noch einmal zu besichern. Einfach, es wäre ein Vermögenswert da gewesen, den man durchaus besichern hätte können. Die Leistbarkeit wäre überhaupt nicht das Problem gewesen. Aber er hat sich einfach per se geweigert dahingehend. Hab ich dann persönlich einfach die Finanzierung außer Evidenz genommen und jetzt kann sich der Kunde selber darum kümmern.
Ja, also man muss das natürlich immer sagen, deshalb habe ich es auch dazu gesagt, ob diese Person, ob es jetzt der Vater ist, die Omi, die Tante, muss das einverstanden sein. Und ich habe in der Praxis die letzten 20 Jahre vieles mitbekommen, positiv wie auch negativ. Deshalb, ich verstehe es einerseits, Weil wenn ich jetzt ungut schlafe und die Omi sagt, wer weiß, was da passiert, die Omi hat auch andere Zeiten miterlebt, muss man auch sagen, in die 90er, in die 80er oder in die 70er, wo wir das Ölthema auch schon einmal hatten, wo die Zinsen vielleicht auch woanders waren, nicht bei 3%, sondern bei 6%. Und es kann sein, dass man dann das nicht nachvollziehen kann. Aber wenn man das einmal vielleicht andere Zeiten miterlebt hat oder sagt, okay, was passiert, wenn das Objekt auf einmal weg ist, weil der Junior sich das oder Enkelkind das nicht mehr leisten kann und dann hat man Angst, dann gehört ein Gespräch aufgeklärt, was also ganz einfach mehr oder weniger sein Plus-Minus, das heißt, was spricht dafür, dass man das nimmt, was kann im Worst Case, also im schlimmsten Fall, passieren auf die Minusliste. Plus, Minus. Mhm. Und dann ist ja auch so, das heißt, wenn das der Omi gehört oder dem Papa gehört, ist es sein Recht zu sagen, ich will das nicht.
Ist auch völlig legitim. Das Kuriose bei dem Fall war einfach, dass der Vater sowieso Kreditnehmer gewesen ist, auch bei der neuen Finanzierung. Und er wollte einfach nicht die noch belastete Immobilie noch einmal heranziehen. Und die wollten so wenig wie möglich Eigenkapital einsetzen, in der jetzigen Zeit immer schwierig, in der gesetzlichen Verordnung oder in teilweise in Ausnahmekontingenzfällen. Und da war ich dann echt verwundert, weil der Kredit läuft schon länger wie 15 Jahre, also es wäre definitiv ein Vermögenswert da gewesen. Aber dass man dann diesen so quasi den zusätzlichen Besicherungsanteil nicht auf der Immobilie einbringt, habe ich überhaupt nicht verstehen können, weil der Vater ja sowieso auch Kreditnehmer gewesen wäre für die neue Immobilie, gleich wie mit dem Sohn. Ist aber halt einmal so in der Praxis.
Naja, gut, das war das zweite Beispiel. Ja. Willst du noch irgendwas ergänzen zu dem zweiten Beispiel oder dürfen wir das abschließen?
Nein, können wir abschließen.
Perfekt. Gut, meine Lieben, danke fürs Zuhören, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es war was dabei für den, der sich schon ausgekannt hat, wo er gesagt hat, guter Punkt, so habe ich es noch gar nicht gewusst. Ich hoffe auch für die Neuen, die vorhaben, die erste Immobilie zu finanzieren, die den Podcast hören, dass für euch auch was dabei war, wo ihr sagt, ah cool. Natürlich, desto öfter ihr Podcasts anhört, desto öfter ihr uns anhört, beziehungsweise die Folgen verfolgt, desto mehr kennt ihr euch aus oder gewisse Fachbegriffe werden dann logisch für euch und sagt, ah okay, logisch. Deshalb dranbleiben, nächste Folge schauen, die alten Folgen natürlich auch noch einmal anhören. Und zu guter Letzt, am 1.6.2026 haben wir den Credit Talk 2.0. Seid dabei, es ist ein cooles Format, das Immobilien-Event in Wien, einmal im Quartal. Und ja.
Genau, also wenn ihr kurz davor steht, vielleicht die erste eigene Immobilie zu kaufen oder ein Objekt, das ihr vermieten wollt, kommt am 1.6. zu unserer Veranstaltung, sprecht gerne mit uns und genießt einfach auch den Vortrag. Also wir freuen uns, vorher kommen.
Bis zum nächsten Mal.
Zum nächsten Tschüss. Mal. Ciao.